Da war eine spannende Reise auch zusammen mit dem Management-Team, sich so zu überlegen, so was wollen wir eigentlich? Und ich sage mal, am Anfang gab es schon sozusagen auf der einen Seite strikte Vertreter, von wegen, nee, back to normal. Und andere, die gesagt haben, oh, ganz innovativ und lass uns mal richtig frei denken. Und je mehr man sich dann mit dem Thema beschäftigt hat, natürlich auch, sage ich mal, mit den Restriktionen, mit der Gesetzgebung in Deutschland, was da alles so für, und was für Themen man eigentlich reinläuft, wenn man das alles so ganz so frei gestaltet, wie man es vielleicht an sich jetzt so vorstellt. Ja, deswegen ging es für uns halt darum, dass wir ja auf der einen Seite eine gute, klare, einfache Regel haben, die allen auch, sage ich mal, Transparenz, Planbarkeit ermöglicht. Und auf der anderen Seite aber natürlich das Risiko auch für uns als Unternehmen natürlich auch, sag ich mal, kalkulierbar hält.
Es freut mich, dass du mich auch diese Woche wieder auf meiner Suche nach dem Hier und Jetzt begleitest. Ich bin Daniel Rieber, Coach für Achtsamkeit und Mitgründer von Wevolve, einer Beratung für neue Führung und Unternehmenskultur. In meinem Podcast treffe ich mich mit interessanten Leuten, um neue Perspektiven einzunehmen und um auf meinem eigenen Weg von ihnen inspiriert zu werden. Das heutige Gespräch mit Felix Berghöfer habe ich kurz vor der Sommerpause aufgenommen. Mit rückläufiger Inzidenz und steigenden Impfquoten haben sich viele Unternehmen die Frage gestellt, wann und wie es wieder zurück ins Büro geht. Felix ist Vice President People bei dem Berliner Startup Urban Sports Club und spricht sehr offen über ihre Überlegungen und Pläne für die neue Normalität. Bewegt hat mich, wie er als Personalverantwortlicher das letzte Jahr wahrgenommen hat und welche Rolle für ihn und für das Unternehmen Veränderung spielt. Viel Spaß beim Zuhören. Felix, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne, für das wichtige Thema immer.
Du hast eben in unserem kurzen Check-in schon gesagt, dass es so ein bisschen sich anfühlt wie die Ruhe nach dem Sturm. Das heißt, bei dir kommt auch so langsam der Sommer an.
Ja, endlich, nach anderthalb Jahren Dauersprint, jetzt aufgrund der ganzen Corona-Situation, ist jetzt, wir haben ja gerade eine Finanzierungsrunde geschlossen und jetzt geht die Ferienzeit los. Man merkt immer mehr Leute sind im Urlaub und es kommt einfach so eine gewisse operative Ruhe rein, die uns allen auch wirklich sehr, sehr gut tut nach diesen intensiven Monaten und jetzt schon fast Jahr.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Du sprichst gerade die Finanzierungsrunde an. Ihr habt ja 80 Millionen von unter anderem ProSiebenSat.1. Ich glaube, für euch fühlt sich das wahrscheinlich auch gut an nach diesem Jahr, wo das ursprüngliche Geschäftsmodell auch gar nicht mehr so funktioniert hat, oder?
Na klar, das ist eine tolle Bestätigung, ne, dass Investoren an uns glauben oder an die Produktidee glauben. Und jetzt war natürlich anderthalb Jahre quasi das Produkt nicht existent. Also ich meine, wir sind ja sehr auf online umgestiegen. Also für alle, die uns jetzt noch nicht kennen, also wir bieten ja eine Fitness-Flatrate an. Das heißt, man hat eine Mitgliedschaft mit uns und kann dann bei zum Beispiel in Berlin 1200 Partnerstudios trainieren. Also sei es jetzt Fitnessstudios, Yoga, aber auch irgendwie Sauna oder Massage. EMS-Trainings in Anspruch nehmen und das war natürlich, war eine reine Online, reine Offline, ein reines Offline-Angebot. Und da als dann Corona kam, die Lockdowns, sind wir innerhalb von kürzester Zeit, sind wir auf Online-Kurse umgestiegen, also haben mit Partnern zusammen Konzepte entwickelt, dass sie ihre Kurse live streamen. Ja. Und das ist auch gut angenommen worden, aber hat natürlich das eigentliche Kerngeschäft nicht kompensieren können. Und von daher hat man natürlich auch massiven Umsatzeinbruch. Und und jetzt natürlich mit der Aussicht, dass sich das alles etwas legt und dass jetzt ja auch Fitnessstudios wieder offen sind, ist es natürlich schön, dann auch vom Markt, wie gesagt, die Bestätigung zu bekommen, dass das Modell als sehr erfolgsversprechend angesehen wird.
Ja, einmal tief durchatmen. Wir haben uns ja kennengelernt auf der Konferenz von der Quadriga, Gravity, eine Employer Branding Konferenz. Und ich habe deinen Vortrag gesehen und was mich echt beeindruckt hat oder was ich sehr, sehr positiv fand, war, wie offen du über die Situation gesprochen hast, also wie offen du darüber gesprochen hast, wie es euch in dem Jahr ging oder in den anderthalb Jahren, wie es euch jetzt gerade geht und wie auch eure aktuelle Strategie ist. Und da ist ja auch die Idee entstanden, dass wir einen Podcast zusammen machen, um das auch nochmal mit einem größeren Publikum zu teilen. Lass uns doch mal eine kleine Zeitreise machen. März 2020. Wir erfahren alle von Corona und es kommt immer näher, irgendwie erst in China und dann irgendwann erste Fälle in Europa. Und auf einmal alle ins Homeoffice. Ja, wie war es bei euch? An was erinnerst du dich?
Ja, ist schon irgendwie lange her, aber das war eine sehr, sehr spannende Phase, weil ich weiß, ich war noch im Skiurlaub Anfang Februar damals und auch in Österreich, aber nicht in Ischgl. Und da war das irgendwie noch gar kein Thema, da war das immer noch was in China irgendwie durch die Gegend kam, aber ich hatte jetzt auch noch nicht erwartet, dass das nach Europa gekommen ist. Aber dann im Laufe des Februars ging es ja dann immer mehr und wir hatten, ich erinnere noch, dass wir dann Ende Februar hatten wir ein Onboarding, wo dann noch drei oder vier Kollegen aus Italien eingeflogen sind, weil die gerade angefangen haben. Und wo wir auch dann besprochen hatten, ob wir das machen können, ob das okay ist. Ne? Wir haben dann mit jedem Einzelnen nochmal gesprochen, ob er irgendwelche, ne? Das war gerade als Italien so hochgekocht ist da in Lombardei. Und uns aber auch alle versichert hatten, ne, seit zwei Wochen im Homeoffice, ne, keinen Kontakt zu irgendwelchen Leuten und ist okay. Dann haben wir gesagt, gut, ne, wollen jetzt ja auch nicht irgendwie ausgrenzend sein und haben die Kollegen dann, haben sie dann nach Berlin geholt. Aber mussten dann schon feststellen, dass das an der einen oder anderen Stelle doch auch zu Panik geführt hat. Also, dass auf einmal italienische Kollegen hier im Büro sind. Und wir hatten zum Beispiel eine externe Beratung im Haus. Und die hatten eine sehr, sehr strikte Policy. Und als sie davon gehört haben, dass Leute aus Italien im Haus sind, da haben die noch nicht mal gesehen. Da sind die erstmal kollektiv für zwei Wochen ins Homeoffice gegangen. Und sind bei uns aus dem Büro rausgerannt, so ungefähr. Und also da hat man dann schon gemerkt, okay, hier ist jetzt gerade was am Köcheln, was wir auch gar nicht so überblickt haben in dem Moment. Und ich bin grundsätzlich auch eher jemand, der sagt, jetzt nicht zu schnell Panik und jetzt mal gucken und mal Schritt für Schritt und jetzt nicht gleich irgendwie overpacen, wie man so schön neudeutsch sagt. Aber wir mussten dann auch schnell lernen, dass das doch was ist, was wir sehr ernst zu nehmen haben. Und haben dann, glaube ich, auch 8., 9. März so die Ecke, haben wir dann gesagt, gut, wir gehen jetzt auch ins Homeoffice, haben wir noch irgendwie gesagt, okay, war Mitte der Woche und haben dann gesagt, okay, ab Montag, ja, jetzt den nächsten Tag kann das jeder gestalten, wie er möchte und dann ab Montag empfehlen wir eigentlich allen nach Hause zu gehen. Wir haben das Büro immer offen gelassen, also einfach auch gesagt haben, so für die vielleicht kein Internet zu Hause haben oder keinen vernünftigen Arbeitsplatz, die können gerne ins Büro kommen. Dann haben wir aber eine bestimmte begrenzte Anzahl von Plätzen dann im Büro bereitgehalten, was man auch online buchen konnte, um dann da halt auch entsprechend den Hygienevorschriften auch Genüge zu tun. Aber halt auch mal eine Balance herzustellen zwischen denen, die aus irgendwelchen Gründen halt auch nicht zu Hause arbeiten können. Und das hat eigentlich auch sehr gut funktioniert.
Ja, es gibt ja die externe und die interne Perspektive da. Über die externe haben wir am Anfang schon ein bisschen gesprochen. Was heißt das für euer Businessmodell? Was heißt das für die Studios und so weiter? Ich finde vor allem spannend, mit dir über die interne Perspektive zu sprechen. Du bist ja heute in der Rolle des Vice President People. Warst du das damals auch schon im März 2020? Ja, genau. Das heißt, volle Verantwortung lag auf deinen Schultern.
Genau, also ich bin 6 Monate vorher gekommen im Oktober und ja. Bin der oberste Personaler, wenn man so will, unter dem CEO. Und von daher war natürlich all eyes on me, wie es so schön heißt. Und war natürlich immer in beide Richtungen. Ne? Also zum einen CEO hat dann angeguckt oder die beiden Gründer, was machen wir jetzt? Und auf der anderen Seite natürlich auch das Team, wie auch die Mitarbeiter. Und wie ich auch eingangs gerade schon gesagt habe, also es war auch spannend dann zu sehen, welche Dynamiken und Panik das auch bei Leuten ausgelöst hat, ne? Dieses ganze Thema. Und viele hat es irgendwie überhaupt nicht tangiert, andere dafür umso mehr. Und das ist natürlich immer das, was man austarieren muss und wo man natürlich auch so seinen eigenen Umgang mit finden musste. Und ich meine, das Größte für uns war ja jetzt aus der internen Sicht, wir waren ja quasi mitten im starken Wachstum begriffen. Also wir hatten ja wie die Monate davor 30, 40 neue Angestellte jeden Monat, haben immer riesen Onboardings organisiert. Dann haben auch aus ganz Europa die Mitarbeiter zusammengeholt, haben die im Headquarter dann waren die mal 3, 4 Tage da. Ja, und dann war natürlich jetzt, okay, Umsatz bricht weg, was machen wir jetzt? Ne? Und halt als quasi von Investorengeldern abhängiges Unternehmen musst du natürlich auch den Investoren erklären, was du mit ihrem Geld machst. Mhm. Von daher war klar, dass wir, sag ich mal, diese Riesenmannschaft werden wohl nicht halten können jetzt mittelfristig. Und aber wir hatten halt von Anfang an aber auch klar die Prämisse, ne? Wir wollen so viele Mitarbeiter wie möglich halten, haben das deswegen auch soweit möglich von allen Förderprogrammen haben wir teilgenommen und also Kurzarbeit, das gab es ja auch in allen Ländern und sind aber auch nicht um Kündigungen hingekommen. Also entweder Leute, die noch gar nicht bei uns angefangen hatten, die mit uns einen Vertrag hatten, oder aber Leute, die halt bei uns jetzt schon in der Probezeit waren, also wir einfach auch natürlich gucken mussten, dass wir jetzt das kostentechnisch machen. Deswegen war das halt die Strategie, also von denen wir uns, so hart es klingt, sozusagen leicht trennen konnten, dass wir die mit denen halt Gespräche geführt haben und die bei uns halt länger waren, dass wir die jetzt mit denen dann über Kurzarbeit gesprochen haben. Und das hat sich jetzt auch, sag ich mal, als eine sehr gute Strategie erwiesen, weil jetzt natürlich im Laufe der Zeit, ne, wir immer wieder dann auch, wenn das Geschäft auch letztes Jahr im Sommer hochging, konnten wir halt atmen, konnten mehr Leute zurückholen und haben jetzt auch seit dem 1.7. sind wir jetzt auch komplett aus der Kurzarbeit raus.
Klasse, ja. Ich kann mir vorstellen, dass es für dich auch in der Rolle einfach herausfordernd ist. Hat dich ja keiner vorbereitet drauf, so wie wir alle unvorbereitet waren. Also im Nachhinein, wenn du das dir anschaust, bist du einfach in so einen Funktionieren-Modus gegangen?
Na, das Gute ist, ich hatte bei einem vorherigen Arbeitgeber auch schon mal eine ähnliche Erfahrung. Also dann sind das auch quasi über Nacht Umsatz weggebrochen, weil Google seinen Algorithmus umgestellt hatte. Das ganze SEO nicht mehr so funktioniert hat, wie es geplant war. Und da hier auch alle Zeichen auf Wachstum gestanden sind. Und von daher hatte ich, sag ich mal, diesen Prozess, wie man, sag ich mal, möglichst, ja, ich sage jetzt mal geräuschlos oder möglichst mit Mitarbeitern gut mitnehmend diese schwierigen Nachrichten kommuniziert, wie man da sinnvollerweise vorgeht. Und das hat mich natürlich, von daher bin ich sehr schnell in so einen Funktioniermodus gekommen, weil ich die Situation halt auf einer etwas kleineren Skalierung schon mal hatte. Und das konnte halt auf den Erfahrungen aufbauen und das hat mir schon enorm geholfen. Also einfach das schon mal durchlaufen zu haben und konnte deswegen auch dem Team gegenüber dann natürlich auch sehr viel, sag ich mal, Sicherheit ausstrahlen und einfach auch klare, ja, Vorgaben machen, wenn man so will, wie dieser Prozess jetzt abläuft, damit wir den gut durchgesteuert bekommen. Und ich sag mal, wir haben da auch sehr positives Feedback bekommen dann, weil man hat ja immer zwei Perspektiven. Das eine ist mit den Mitarbeitern sprechen, die es betrifft. Und da liegt ja meistens auch der große Fokus drauf. Und da ist, finde ich, auch mal wichtig, dann die Kollegen nicht wie Schwerverbrecher zu behandeln. Und dann nach dem Motto, hier ist Gespräch, jetzt wirst du zum Platz geführt, ne, und nimm deine persönlichen Sachen mit. Dein Laptop ist sofort gesperrt und man begleitet dich zur Tür, was ja immer wieder auch passiert, weil ja dann immer so die Befürchtung ist, dass wenn man schlechte Messages dann hat, dass der eine oder andere vielleicht dann noch eine Dummheit begeht. Und das möchte man dann ausschließen. Aber ich finde das, also meine Prämisse ist da immer, also es ist unverschuldet und wir sollten den Leuten oder den Kollegen dann jetzt auch nicht das Gefühl geben, dass wir sie da, wie gesagt, als Schwerverbrecher behandeln. Und daher finde ich da einen sehr, sehr wertschätzenden Umgang, mit denen auch drüber zu sprechen. Ne? Jetzt heute gehst du mal nach Hause, morgen besprechen wir, wie wir das jetzt genau gestalten und wie du auch deine Verabschiedung hast und wann du deinen Laptop abgibst und nicht, dass man das den Leuten auch, sag ich mal, das Vertrauen entgegenbringt, dass sie jetzt da auch keinen Quatsch machen. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Und das Zweite ist ja dann die Kommunikation zu denen, die bleiben. Ja, und das ist halt das, was häufig untergeht in diesen Diskussionen, weil man halt oder in diesen Situationen, weil der volle Fokus halt darauf liegt, diesen Prozess zu steuern mit denen, die man rausnimmt. Ja, und dass man dann aber denen, die bleiben, halt überhaupt keinen, also vielleicht dann mal einen Dreizeiler schreibt, aber auch keinen, das nicht in größeren Zusammenhang packt. Und von daher war das halt auch immer wichtig. Und das gerade, wenn man das dann schon mal ein, zwei Mal durch hat, dann sind das ja genau die Dinge, wo man weiß, okay, da waren wir vielleicht beim letzten Mal nicht so gut und deswegen müssen wir es von Anfang an mitdenken, so diese interne Kommunikationsseite.
Ja. Jetzt stelle ich mir gerade vor, dass ihr ein Jahr lang vielleicht mit Unterbrechung im Homeoffice wart, einige von den Mitarbeitenden in Kurzarbeit. Und ich habe selber die Erfahrung gemacht, auch mit den Unternehmen, mit denen wir arbeiten, dass die größte Herausforderung ist, die Verbindung aufrechtzuerhalten. Also die Kultur aufrechtzuerhalten, die Verbindung und auch diesen informellen Raum zu haben für Austausch, für Menschlichkeit und so. Aber du hast bei deiner Präsentation so ein paar Beispiele dafür genannt, was ihr gemacht habt, um eure Mitarbeitenden zu unterstützen und um genau diese Verbindung auch aufrechtzuerhalten. Kannst du da so ein paar Best Practices, das klingt jetzt ein bisschen viel, aber ein paar positive Erfahrungen teilen, was bei euch im Nachhinein gut funktioniert hat?
Ja, es ist ja, wie du sagst, ne? Also jeder hockt im Homeoffice und man sieht sich nur noch über den Laptop und es ist ja auch dieses, jeder springt von Meeting zu Meeting und irgendwie, ne, es geht ja nur noch so um dieses Faktencheck, okay, Thema besprechen, okay, zack, zum nächsten Meeting und das, was ja wirklich wegfällt, ist ja genau dieses verbindende Gefühl, was man früher hatte. Ja, was wir gemacht haben, zum einen die Führungskräfte versucht, bestmöglich zu unterstützen, also im Sinne von E-Mails dazu, was heißt das jetzt im Homeoffice zu führen, ne? Was heißt das jetzt, also wie kann ich da auch einen Kontakt haben? Also haben die Leute noch Empfehlungen gegeben. Ne? Zum Beispiel abends sich auch mal nach der offiziellen Arbeitszeit so Spieleabende anzubieten online oder Weinabende und so. Und das war gerade in der Anfangszeit, wo du es auch gerne genutzt, weil natürlich gerade viele, die jetzt vielleicht auch noch keine Familie haben, ne, und vielleicht auch nicht in der WG sind oder alleine wohnen oder so, für die war das natürlich am Anfang total schwierig. Ne? Auf einmal so dieses Zuhause-Sitzen eigentlich nicht raus dürfen. Und dann klappt man immer den Laptop zu und dann ist da die große Stille. Und dass man dort den Kollegen halt dann einfach das Gefühl gibt, hey, ne, du bist nicht alleine hier, sondern es gibt einfach ein Angebot, was du annehmen kannst. Also es war jetzt nie eine Verpflichtung, du musst jetzt auch noch irgendwie Überstunden machen und mit uns irgendwie Kniffel online spielen, sondern das war einfach ein Angebot, was gemacht wurde über die Teams. Das hat sich dann im Laufe der Zeit, ist das dann noch weniger geworden, weil die Leute natürlich das alle sind so mit der Situation immer mehr für sich so klar gekommen. Aber das war ein Thema, was wir gemacht haben. Dann haben wir natürlich auch viel so Mailings an die Mitarbeiter auch gemacht, im Sinne von, hey, was sind so unsere 5 Tipps für Homeoffice, wie zum Beispiel, ne, mach alles genauso, als ob du ins Büro gehst, steh um die gleiche Uhrzeit auf.
Ja.
Ziehe ja was Vernünftiges an, so nach dem Motto, jetzt nicht im Schlafanzug vorm Laptop sitzen, sondern versuche auch für dich feste Zeiten, feste Rituale zu haben. Und haben dann auch regelmäßig Umfragen gemacht, also wie es den Leuten auch geht im Homeoffice, wie sie so auch für sich die Work-Life-Balance organisieren, also ob sie das schaffen mit dem Abschalten. Und die Ergebnisse haben eigentlich immer so gezeigt, dass 2/3 der Kollegen eigentlich, dass es denen sehr gut geht, dass sie gut damit zurechtkommen, aber es auch mal ein Drittel gab, die auch klar gesagt haben, nee, also mir macht das hier gerade also überhaupt gar keinen Spaß. Und eins der Angebote, die wir dann gemacht haben, ist, wir haben mit so einer Coaching-Initiative zusammengearbeitet, Redezeit, die quasi ein Netzwerk an Coaches, die kostenlose Coaching-Sessions angeboten haben für Leute, die halt gerade in der Pandemiesituation. Und die haben dann uns auch angeboten, ob wir das nutzen möchten. Und das haben wir dann halt auch unseren Mitarbeitern angeboten, dass sie gerne in der Arbeitszeit dort Kontakt suchen können. Und die hatten das dann in verschiedenen Sprachen. Also wir haben ja jetzt auch überhaupt keine Auswertung, wer das gemacht hat oder so. Es gab ja nur die Rückmeldung, dass sich da auch einige Mitarbeiter auch an die Redezeit-Coaches gewendet haben. Und dass wir einfach ein Angebot haben außerhalb jetzt Führungskraft, HR, dass es dann nochmal so ein weiteres, einfach so eine ganz unabhängige Institution gibt, mit der man da sprechen kann.
Ja.
Und für uns ist natürlich ein verbindendes Element der Sport, ist natürlich sozusagen in der DNA.
Ich wollte es auch schon ansprechen,
das heißt, wir haben zum Beispiel für Weihnachten hatten wir auch eine relativ große Aktion, wo wir zum einen so einen Adventskalender gemacht haben. Das heißt, jeden Tag hat ein Mitarbeiter so seine favorisierte Fitnessübung vorgestellt. Also so ein quasi so ein Online-Tagebuch oder Online-Kalender, wo wir dann 24 Übungen drin hatten. Und wo es da einfach mal jeden Tag sich ein neues Türchen geöffnet hat. Dann auch jeder so ein Surprise-Paket nach Hause bekommen mit so ein paar Worten von den Gründern, aber dann halt auch ein bisschen deutsches Lebkuchen und einfach so ein paar Sachen. Da gab es auch eine Mütze und einfach so ein paar Sachen, um so ein bisschen so ein kleines Signal auch der Dankbarkeit zu senden. Wir konnten natürlich jetzt auch nicht massiv investieren in der Situation, aber haben dann einfach gesagt, hey, so ein bisschen was wollen wir machen. Und haben halt auch ein großes, sozusagen, Weihnachtsevent gemacht, wo wir gesagt haben, hier, wir sind, also gab es so eine Art quasi All-Hands-Charakter, wo es dann auch die beiden Gründer auch nochmal so einen Jahresrückblick gegeben haben. Und haben dann halt zusammen eine große Sportstunde gemacht. Also haben wir mit einem unserer Lieblingspartner hier dann ein extra für uns exklusives Workout, der dann auch sich diesen Fitnesskalender angeguckt hat und sich da verschiedene Übungen auch rausgesucht hat, hat die bei sich integriert und hat dann auch mal die Namen der Leute, die diese Übungen vorgemacht haben, gesagt, hey Bianca, jetzt deine Übung. Und war natürlich eine coole Sache. Und wenn man dann bei Zoom auch die ganzen anderen Kollegen sieht, wie sie da im Homeoffice sich verausgaben und quasi durch die Gegend hüpfen, das war natürlich einfach ein tolles Gefühl, was allen auch ein gutes Gefühl gegeben hat. Und daraus ist dann auch so eine monatliche Fitness-Session entstanden, also dass wir einmal im Monat mit einem Partner so ein exklusives Workout für uns hatten. Und dann auch einmal die Woche haben wir immer so ein Featured Workout, also wo einfach quasi mit der App eincheckt und bestehende Klasse teilnimmt, wo man sagt, alle, die Lust haben, Meditation zu machen, treffen sich heute um 13 Uhr bei dem und dem Kurs. Und also das einfach so als verbindendes Element dann in den Sport auch zu nehmen. Und ein Element, was wir halt auch gemacht haben, wir haben sogenannte EPB gegründet, das ist das Employee Participation Board. Natürlich jetzt auch, je länger diese Krise gelaufen ist, natürlich auch mal wieder auch so das Thema war, dass dadurch, dass man sich nicht mehr so häufig gesehen hat, dass natürlich auch so der Kontakt zwischen quasi Management und den Mitarbeitern noch nicht mehr so nicht so präsent war, wie er sonst vielleicht, ne, weil man sich halt nicht mehr einfach mal so auf Kaffee getroffen hat. Und daraus ist also der Wunsch entstanden, dass wir die Stimme der Mitarbeiter sozusagen noch hörbarer zu machen. Und den Wunsch gab es dann von Seiten des Managements, aber genauso auch wie von den Mitarbeitern. Und wir haben dann halt ein paneuropäisches EPB gegründet, wo halt jedes Land quasi bei den kleineren Ländern weil jetzt in Deutschland haben wir 4 Repräsentanten, wurden gewählt, haben sich aufstellen lassen. Und haben jetzt halt einen regulären Austausch auf Länderebene, wie dann aber auch auf quasi Gesamtgruppenebene, wo wir dann mit den 3 Sprechern dieser 10 Leute spreche ich zum Beispiel auch dem CEO dann immer zusammen und wo wir uns über Themen austauschen, wo wir ihnen auch sagen, was wir arbeiten. Sie bringen Themen hoch. Und zum Beispiel eine Initiative, die von denen aus dem EPB auch getriggert wurde, war, dass sie gesagt haben, hey, ne, also die ganze Organisation hat uns also viel gearbeitet. Irgendwie wäre einfach mal schön, auch in irgendeiner Form sozusagen was zurückzugeben. Und da ist dann so die Idee entstanden, dass wir das Osterwochenende verlängern. Mhm. Weil wir dann gesehen haben, dass der Dienstag nach Ostermontag war auch noch der internationale Tag des Sports. Und das hat natürlich wunderbar gepasst. Und das war eher so, hat sich dann so ergeben, ne, dass wir geguckt haben, okay, gibt's denn so eine Art Tag? Und dann wussten es gar nicht. Und dann, dann war auch noch der Dienstag nach Ostern. Ne? Da war klar, okay, wir die ganze Firma quasi hat ein verlängertes Wochenende und so kamen wir dann alle auf 5 Tage frei. Und einfach erst kleines Beispiel, aber es ist ein Thema, was von den Kollegen halt angesprochen wurde, was ich dann aufgenommen habe und was wir dann auch, glaube ich, innerhalb von einer Woche hatten wir das dann irgendwie auch entschieden und gesagt und kommuniziert und dann, also quasi die Woche vor Ostern ist das dann alles live gegangen und dann eine schöne kleine agile Kindesituation. Und also von daher, ja, ganz, ganz vielfältige sozusagen Blumenstrauß. Und ich glaube, wichtig ist, ja, und das ist das einfach, ja, auch die Mitarbeiter immer wieder gemerkt haben, okay, da passiert was, ne? Die Leute bemühen sich, es wird nicht einfach nur so hingenommen. Und dass das halt einfach geschätzt wurde, ne? Es gab immer den einen oder anderen, der gesagt hat, ihr macht da zu wenig, ich bräuchte noch viel, viel mehr Unterstützung. Mhm. Ja, fair enough, aber ich sag mal, wir waren auch zum Teil in Kurzarbeit in HR und mussten einfach sehen, wir hatten natürlich auch viel zu tun durch Kurzarbeit und so weiter. Mhm. Und deswegen denke ich, unterm Strich war das ein guter Mix oder war das, was wir machen konnten, haben wir gemacht und haben dann auch, wie gesagt, auch mal viel positive Rückmeldung bekommen für die Dinge, die wir getan haben. Und das EPB ist ja auch da, um zu bleiben. Also mit denen sind wir auch weiterhin regelmäßig im Dialog. Und das ist zum Beispiel eine Sache, weiß ich nicht, ob sie jetzt so in der Form ohne Covid direkt gegeben hätte. Also es war schon eine Initiative, die dann so auch aus dieser schwierigen Situation heraus geboren wurde.
Ja, das finde ich eine sehr schöne Idee. Stelle ich mir auch sehr kraftvoll vor und vor allen Dingen auch sehr hilfreich, weil man als Management-Team, als Führungskraft, als jemand, der für People und Culture zuständig ist, dadurch nochmal so ein Board bekommt, so ein Sounding Board. Ne? Also so Personen, mit denen man eine Idee besprechen kann oder auch von denen man was aus dem Team hört, was einem vielleicht selber gar nicht aufgefallen wäre, was einem so ein bisschen die Blindspots auch zeigt vielleicht. Also Absolut. Da können sich einige Unternehmen von inspirieren lassen.
Ja, absolut. Also weil es ist genau wie du sagst. Also für mich ist das ganz, ganz wichtig. Ne? Also dass ich sitze alle 2 Wochen mit denen zusammen und es ist immer wieder interessant, was für Themen die kommen. Ne? Ja. Und ich kann halt auch mal nachfragen, hey, wir denken gerade darüber nach, wie seht ihr das? Wäre euch das wichtig? Wenn ja, wie? Ne? Oder auch zur Kommunikation zu besprechen oder auch wie gewisse Sachen bisher kommuniziert wurden, wie schafft man es, dass man die vielleicht anders kommuniziert, dass sie für die Mitarbeiter leichter nachzuvollziehen sind. Und dafür ist es sehr, sehr hilfreich. Und gerade auch jetzt dadurch, dass wir jetzt ja hier in Deutschland auch die größte Entität sind und dass dieses Sprechergremium mit drei Vertretern auch sozusagen, also eine Person hier aus Deutschland und einer aus Spanien, einer aus Portugal, die natürlich auch die kleinen Länder auch nochmal ganz anders jetzt repräsentieren. Aber das ist einfach, sonst war das schon ehrlicherweise ein Stück weiter weg. Und dadurch, dass das jetzt so prominent besetzt ist, kommen natürlich auch die Themen aus den Ländern halt nochmal stärker hoch.
Jetzt haben wir eine kleine Reise gemacht von März 2020 über das Jahr bis zu heute. Und im Moment ist die Situation ja so, dass wir in Deutschland wieder so ein bisschen Normalität haben. Also wir haben eine ganz geringe Inzidenz. Es gab einige Lockerungen und theoretisch ist es möglich, wieder im Büro zu arbeiten. Wie ist bei euch gerade die Policy? So, was ist jetzt gerade Stand und was plant ihr auch für die nächsten Monate? Also plant ihr wirklich wieder alle zurück ins Büro zu holen? Oder wie ist das?
Also aktuell haben wir jetzt eigentlich gesagt, also Ende Juni haben wir quasi kommuniziert, wie es bei uns weitergeht. Mhm. Wir haben uns da auch viel Zeit gelassen, auch viel, viel intern diskutiert, weil es gab natürlich ganz, ganz unterschiedliche Standpunkte auch.
Mhm. Das kann ich mir vorstellen.
Ja. Da war auch eine spannende Reise, auch zusammen mit dem Management-Team, sich so zu überlegen, so was wollen wir eigentlich? Und ich sag mal, am Anfang gab es schon sozusagen auf der einen Seite strikte Vertreter, von wegen, nee, back to normal. Und andere, die gesagt haben, oh, ganz innovativ und lass uns mal richtig frei denken. Mhm. Und je mehr man sich dann mit dem Thema beschäftigt hat, natürlich auch, sage ich mal, mit den Restriktionen, mit der Gesetzgebung in Deutschland, was da alles so und was für Themen man eigentlich reinläuft, wenn man das alles so ganz so freigestaltet, wie man es vielleicht an sich jetzt so vorstellt. Weil es ist ja schon krass eigentlich, wie unterschiedlich die Welt ist zwischen sozusagen das, was einfach mal operativ geht durch Internet und irgendwie Reisefreiheit. Und ja, auf der anderen Seite, wenn man sich die ganzen, ja, diese ganzen langweiligen, schönen Rechtsthemen dahinter anguckt, wer eigentlich die Verantwortung für was trägt, in welchen Fällen und so und wer wann wie versichert ist und wie nicht und wie das dann auf den Arbeitgeber zurückfallen kann, dann wird einem ja schnell etwas schummrig. Und deswegen ging es für uns halt darum, dass wir ja auf der einen Seite eine gute, klare, einfache Regel haben, die allen auch, sag ich mal, transparent Planbarkeit ermöglicht. Und auf der anderen Seite aber natürlich das Risiko auch für uns als Unternehmen natürlich auch, sag ich mal, kalkulierbar hält. Und wir haben jetzt zum einen gesagt, dass wir also zum 1.9. quasi tritt unsere neue Policy in place. Darüber sage ich gleich was, aber bis dahin, also jetzt in den Sommermonaten ist quasi, kannst du arbeiten von wo du willst, ist quasi weiterhin Pandemiesituation. Jetzt sind nur die Plätze aufgrund der geringen Inzidenzen, die Anzahl der offenen Slots in den Offices entsprechend erhöht. Mhm. Und das Konzept ist jetzt eigentlich, dass wir sagen, am 1.9., also wir glauben daran, dass wir glauben an eine Office-Orientierung. Das heißt, wir glauben an Face-to-Face. Wir wollen keine Remote-Company werden, sondern ist schon die Idee, dass wir sagen, wir gehen davon aus, um eine gute Kultur zu bauen, um im Wachstum auch wieder zusammenzustehen und zusammenzuhalten. Es ist wichtig, dass man sich regelmäßig hier trifft. Mhm. Das heißt, die Faustregel ist, jeder sollte im Commuting Distance, also in Pendlernähe von einem unserer Offices wohnen. Du musst aber nicht zwangsläufig, wenn du im Berliner Office arbeitest, musst du sozusagen dem Berliner Büro zugeordnet sein, sondern wir haben jetzt auch jemanden eingestellt, zum Beispiel in Madrid, der aber eine Headquarter-Rolle hat. Der hat uns aber einfach so gut gefallen, dass wir gesagt haben, hey, du bist dann dem Madrider Büro zugeordnet. Das heißt, wir haben uns aber das Limit gesetzt, wir wollen nur Leute in Ländern einstellen und um Offices rum, die halt existieren. Also wir wollen jetzt nicht anfangen, irgendwie eine Payroll in Jordanien zu machen oder in Indien, sondern nur in den europäischen Ländern, in denen wir auch aktiv sind. Und aber haben halt auch festgelegt, dass wir können jetzt nicht als Gesamtcompany für 6 Länder sagen, wie häufig muss jetzt jeder einzelne Mitarbeiter ins Büro, sondern sagen eigentlich nur als Vorgabe, ne, wir glauben daran, dass wir Offices haben wollen, dass die Leute auch regelmäßig ins Office kommen sollen, aber quasi die Mindestanzahl der Präsenz, das ist etwas, was wir quasi in die Hände der Führungskräfte oder der Abteilungsleiter legen, was für ihren Job eine Rolle spielt. Mhm. Weil eine Präsenz, eine Anwesenheitspflicht ist ja für einen Customer Care Mitarbeiter was anderes als jetzt für einen Partner Manager oder auch für einen ITler. Und von daher sind wir jetzt gerade in der Phase, dass sich die einzelnen Abteilungen quasi so ihre eigenen Rahmenbedingungen überlegen, aber halt unter diesen genannten Prämissen. Und wollen dann halt zu Ende August dann kommunizieren, wie wir da weitermachen. Oder ich würde sagen, dass jeder dann Ende August spätestens weiß, was in seinem Team gilt. Mhm. Was wir jetzt gerade in den Ländern sehen, ist zum Beispiel, dass die meisten gehen eigentlich auf so eine 10-Tage-Regel, dass sie sagen, 10 Tage im Monat kannst du gerne von zu Hause arbeiten oder von woanders. Mhm. Ja, und die anderen Tage hätte man die schon gerne im Büro, um einfach Teambuilding zu ermöglichen. Und wir haben noch ein zusätzliches Element, das wir gesagt haben, und bis zu 2 Monate im Jahr können die Leute aber auch gerne von woanders arbeiten, innerhalb der Europäischen Union. Und da auch wieder so, weil zum Beispiel das Unfallversicherung und so vom Arbeitgeber, die gilt für gesamte Europa, aber wenn jetzt einer in Großbritannien sitzt und sich quasi einen Arbeitsunfall dort hätte, weil ihm sein Laptop auf den Zeh fällt oder so, dann wäre das ja etwas, was sozusagen so jetzt nicht versichert wäre. Und das sind ja schon Themen, die man sich auch angucken muss. Ja. Aber innerhalb der EU haben wir sozusagen die Rechtssicherheit, was diese Sachen angeht. Und von daher, wenn einer zum Beispiel von einem anderen Büro arbeiten möchte, also wir haben immer gerne, viele wollen aus Barcelona oder Madrid arbeiten. Mhm. Wenn einer sagt, ich würde da gerne mal für 4 Wochen darunter gehen, dann ist das halt gerne möglich. Und der kann halt aber im Jahr dann bis zu zwei volle Monate machen. Die müssen auch nicht zusammenhängend sein. Aber dadurch ergibt sich ja schon unheimliche Flexibilität. Ne? Wenn du sagst, 10 Tage im Monat kannst du für dich irgendwie entscheiden, was du machst. Die kannst du dir auch irgendwie legen, wie du möchtest. Plus bis zu 2 Monate am Stück, die davon unabhängig sind, ne, musst du auch gar nicht ins Büro kommen. Und von daher, glaube ich, haben wir so einen ganz guten Kompromiss so zwischen diesen ganzen Themen, die wir da so sehen. Und wir haben aber auch gesagt, das gilt jetzt dann erstmal von September bis Ende des Jahres. Und um dann auch Erfahrungen damit zu sammeln und zu schauen, wie wir damit hinkommen. Weil ich sag mal, es wird ja schon spannend sein zu sehen, wie sich das alles entwickelt. Bisher sind das ja alles noch Trockenübungen und man muss gucken, wie sich die Realität dann darstellt. Weil wir auch, ich meine, diese ganzen Umfragen, die man jetzt auch immer so liest, also ich finde so Tenor ist ja schon, dass keiner sagt, also die wenigsten sagen, sie wollen komplett von zu Hause arbeiten. Viele haben es ja auch über von zu Hause zu arbeiten. Mhm. Und was ich so mal sehe und was bei uns auch so in so ersten kleineren, quasi abteilungsspezifischen Umfragen umkam, weil man das die Leute sagen, so 2-3 Tage würde ich auf jeden Fall gerne ins Büro kommen. Und so 1-2 Tage von zu Hause wäre nett. Und da muss man zum Beispiel auch sehen, ob das halt alle Montag und Freitag machen oder wie sich das durchmixt, weil man natürlich dann immer noch an der Frage steht, wie viel Office Space braucht man noch. Kann man irgendwie braucht man nur noch 60% und rotiert dann durch, aber es klappt dann ja auch nicht, wenn alle Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ins Büro wollen und Montag und Freitag hast du irgendwie saure Kirschenstimmung, weil keiner da ist. Also das sind ja alles so Themen, die man sich mal anschauen muss.
Was ich höre, ist, dass ihr für euch festgestellt habt, dass die Situation komplex ist, dass sie sich auch verändert über die Zeit und dass ihr gesagt habt, wir wollen eine Lösung finden, die wir jetzt gerade mal austesten und aus der wir lernen können und die aber auch individuell ist. Und was ich da sehr mag, ist dieser Ansatz zu sagen, es gibt gewisse Regeln, die gelten company-wide und es gibt aber auch noch einen Freiraum für die einzelnen Abteilungen, für die einzelnen Führungskräfte. Und in diesem Freiraum können sie, je nachdem, was für eine Aufgabe ihre Mitarbeiter haben und inwieweit sie die auch remote machen können, denen da mehr oder weniger Freiheiten geben. Und das klingt für mich erstmal nach einem durchdachten Modell. Und was ich häufig mitkriege in der Diskussion ist, dass es dann halt so die einen gibt, die sagen, alle müssen zurück ins Büro. Dann gibt es die anderen, die sagen, nee, ab jetzt ist alles total frei und darf sich das komplett selbst entscheiden. Und ich glaube, dass die Lösung halt wirklich sehr individuell ist, je nach Unternehmen, je nach Abteilung, je nach Mitarbeiter. Und tatsächlich wir auch noch gar nicht wissen können, wie es ist, weil wir die Erfahrung ja noch gar nicht gesammelt haben. Darum resoniert das sehr mit mir, was du da gerade erzählt hast. Da bin ich sehr gespannt, wie das für euch funktioniert und was ihr dann auch für Learnings daraus zieht.
Ja, absolut. Und das ist, glaube ich, das muss man sich auch einfach ehrlich eingestehen. Ne? Das ist ein riesiges soziales Experiment, genauso wie dieses Homeoffice-Thema für alle ja auch ein großes Experiment war. Und ich glaube, alle waren froh, wie gut das jetzt am Ende funktioniert hat. Ich meine, man kann sich ja gar nicht ausmalen, wie die Pandemie vor 10 oder 15 Jahren über uns rübergerollt und wir hier alle mit irgendwelchen Modems irgendwie am Start sind mit 64 Kilobyte Internet. Also das ist ja dank, also man jetzt hatten ja auch immer noch Firmen Probleme, die einfach noch nicht so quasi cloud-basiert waren, ne? Oder so, dass zum Teil die dann Firmen sind, die irgendwie, ja, wo noch nicht mal jeder Mitarbeiter einen Laptop hatte und Leute dann zu Hause sitzen und dann nur an einem Tag die Woche ins Büro durften und die anderen 4 Tage, wenn sie angerufen wurden, nur sagen konnten, ja, ich bin Freitag im Büro, bis dahin kann ich nicht reinschauen. Dann sind natürlich Digitalunternehmen, die alles cloud-basiert machen und wo jeder Mitarbeiter einen Laptop hat. Wir können ja davon überall arbeiten. Und das ist halt etwas, was dann anders gesehen wurde, ne, als man jetzt sozusagen mit der neuen Situation, den neuen Voraussetzungen. Und das ist halt was, was jetzt in der Zukunft, bin ich auch sehr gespannt, wie sich das verhält, weil aktuell sind ja alle remote. Das heißt, die ganze Information, die ganze Kommunikation läuft halt entsprechend über die Laptops, über die E-Mails. Aber sobald wieder mehr Leute im Büro sind, wird natürlich da auch wieder viel mehr informell kommuniziert werden. Und wenn dann sind da ein Teil der Leute im Meeting, die sind auch vor Ort, und dann ist immer der offizielle Teil vorbei und die anderen gehen danach noch einen Kaffee trinken und im Laptop der remote gejoint hat, der kriegt das halt nicht mehr mit und diese Infos gehen halt nicht mehr weiter. Und da glaube ich, wird schon etwas entstehen, wo ein gewisser Sog auch wieder entstehen wird, ins Office zu kommen, weil man einfach schon mehr mitkriegt. Und von daher glaube ich auch daran, dass am Ende des Tages mehr Leute freiwillig ins Büro kommen und wir jetzt mal über diese Mindesttage reden. Aber ich glaube, dass das gar nicht so ein Thema sein wird, sondern es wird einfach so ein gewisser flexibler Umgang. Es wird einfach sein, das haben ja Firmen, die Remote Policy schon länger haben, ist es ja auch so. Dann ist halt einer mal nicht da, der arbeitet von zu Hause, der wählt sich halt ein, nächstes Mal ist er wieder mit dabei. Und das ist dann eher so was Natürliches geworden. Aber dass so dieses einfach nur relativ viel remote zu arbeiten, das mag für so Spezialistenrollen, wo man nicht so viel Touchpoints hat, mag das gut funktionieren, aber für Leute, die halt sehr viel kommunizieren, sehr viel Schnittstellen haben, glaube ich, wird sich das von selber auflösen, wäre jetzt so meine Hypothese.
Ja. Was ich beobachte, ist, dass wir in den meisten Unternehmen, es gibt ja viele Unternehmen, die schon immer auch anders gearbeitet haben, aber in den meisten Unternehmen gab es erst die Situation, alle sind immer im Büro. Und jetzt die Situation aktuell, niemand ist im Büro oder wenn man im Büro ist, dann ist man an einem Einzelplatz. Also man sitzt nicht in Teams zusammen. Und diese neue Situation, die ja irgendwie als Hybrid bezeichnet wird, die bringt ganz schön viele Herausforderungen mit sich. Du hast gerade eine Herausforderung schon angesprochen, nämlich die Herausforderung, dass wenn man ein paar Leute vor Ort hat und dann ein, zwei Personen oder ein paar Leute digital, dass dann der Bildschirm ausgemacht wird und das Meeting geht ja irgendwie weiter. Man quatscht dann auf dem Flur noch oder beim Feierabendbier oder beim Lunch oder so. Das heißt, es entsteht in dem Moment ein Nachteil für diejenigen, die nicht vor Ort sind. Was ich auch beobachte, und da interessiert mich auch deine Meinung, weil ich das auch bei mir selber beobachte gerade, ist, wenn man die Möglichkeit hat, wieder ins Büro zu gehen und in einem Großraumbüro ist, und das Team ist aber nicht mehr komplett da, sondern man wird auf jeden Fall viele Zoom-Meetings haben an dem Tag, dann fehlt einem diese Ruhe, die man vielleicht zu Hause hat. Also ja, auch nicht jeder, ne? Aber die meisten haben sich, glaube ich, über das Jahr eingerichtet, dass sie auch einen Space haben, wo sie in Ruhe so ein Zoom-Meeting machen können. Das heißt also, diese hybride Realität bedeutet ja nicht, dass jetzt die Leute im Büro sind und dann dort arbeiten und dann zu Hause in Remote arbeiten, sondern dass auch im Büro Remote gearbeitet wird, weil immer mindestens ein Kollege wahrscheinlich nicht gerade da ist. Und dafür müssen die Büros ja eigentlich ganz anders gestaltet werden, ne? Also ein bisschen mehr, viel mehr kleine Booths geben und Konferenzräume und abgetrennte Bereiche und so. Das sehe ich als große Herausforderung.
Ja, definitiv. Also das ist auch ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen, wo wir jetzt auch gerade ein Konzept entwickeln, weil ich denke auch, dass der Bedarf einfach an diesen kleinen Räumen, wo man sich zurückzieht und seine Telefonkonferenzen macht, das wird sich verändern, weg von dem großen freien Meetingraum hin zu, ich müsste mich jetzt hier mal gerade zurückziehen, weil es ist ja auch, wenn einer jetzt eine Stunde hier so ein Interview macht, wie wir sprechen und um mich herum fünf Leute sitzen, die würden ja auch eine Vollmeise kriegen, wenn die mir die ganze Zeit zuhören und auch nicht hören, was du fragst, sondern nur mal das hören, was ich erzähle. Und dementsprechend meine ich auch, dass sich die Offices dahingehend auch ändern müssen. Also wir gucken uns jetzt auch gerade an, ob wir zum Beispiel mit so Telefonkabinen, die man anbieten kann. Da gibt es ja mittlerweile auch Anbieter, die das, also wo man zum Beispiel testweise mal für sagt, für 6 Monate stellen wir uns dann von ein paar hier rein. Ja. Und wenn uns das gefällt, kann man die irgendwie übernehmen, um jetzt dann nicht gleich die hohen Anschaffungskosten zu haben. Weil ich glaube, das ist ja so, jeder, der schon mal ein Büro eingerichtet hat, weiß auch, dass, ne, man hat dann alle möglichen Ideen und kauft dann irgendwie teures Zeug, was man in die Ecken stellt und denkt, das wird dann genutzt. Und dann stellt sich immer erst im Nachhinein heraus, was denn wirklich genutzt wird und was einfach dann auf einmal nur noch eine Jacken- und Klamottenablage ist. Und wenn man dann an die teuren Vitra-Möbel denkt, die dann irgendwelche Schallschluckenelemente haben soll, weil die Leute sich da trotzdem nicht wohlfühlen, wenn sie nicht genau, wenn es trotzdem noch offen ist. Und glaube, so wird es hier auch sein. Also von daher ist auch meine Idee, jetzt erstmal über so ein mobiles Möbeljahr zu gucken, was funktioniert wie, was wird wie genutzt. Und bevor man jetzt irgendwie anfängt, da baulich ganz viel zu verändern. Und ich glaube, es ist die Hauptherausforderung, das ist aber auch keine junge Diskussion, die gibt es ja auch schon lange, so diesen Unterschied zwischen Stillarbeitsbereichen, Meetingbereichen, so dass man das nochmal auch klärt, ne? Also dass halt, wenn einer im Großraumbüro sitzt, dann da nicht irgendwie lauthals irgendwelche Interviews führt oder irgendwelche Sachen macht, sondern sich dafür einen Raum sucht. Aber dafür muss es dann halt auch entsprechende Rückzugsmöglichkeiten geben. Und auf der anderen Seite brauchst du natürlich dann auch mehr Meetingräume mit entsprechender guter Ausstattung, dass halt auch Leute remote dazukommen können. Weil das sind ja auch so Diskussionen, wo gewisse Firmen jetzt schon gesagt haben, wenn einer remote ist, müssen alle remote joinen, damit das irgendwie ein einheitliches ist. Aber auch meinen, weil jetzt, wenn von 6 Leuten einer remote ist, dass jetzt alle dann in den Laptop starren, kann es irgendwie auch nicht sein. Und dass man dann aber halt eher guckt, dass man irgendwie gute Gerätschaften hat, mit, sag ich mal, guten Telefonspinnen, ne, guten Mikrofonen, dass das dann für alle irgendwie auch okay ist. Ja. Weil das exponentiert sich ja, wenn du halt irgendwie 5 Meetings hast, wo immer einer nicht kann und deswegen müssen alle, und dann sitzen auf einmal 30 Leute, müssen in so einem Bürogebäude dann parallel in irgendwelche Calls, in irgendwelche Räume rein. Das klappt ja irgendwie auch nicht. Also da macht es ja schon Sinn, die dann auch zusammenzuziehen und dass die 5, die im Büro sind, sich dann auch im Meetingraum treffen. Aber der 6., der von außen kommt, dass der trotzdem noch eine gute Möglichkeit hat, in dem Meeting halt auch teilzunehmen. So, und das ist ja dann vor allem Sprach und Sprache, also andere Sprache und Hörqualitäten entsprechend gut sind.
Ich habe mit jemandem gesprochen, der in einem Startup arbeitet, und der hat mir erzählt, dass seine Realität vor Corona so aussah, dass er eine halbe Stunde morgens oder eine Stunde ungefähr gebraucht hat, um zum Büro zu kommen. Dann im Büro seine 8 Stunden war oder vielleicht auch 9 Stunden, aber innerhalb dieser Zeit auch mal irgendwie Mittagessen gemacht hat oder mit Kollegen da gequatscht hat oder, ne, so ganz viel zwischendurch auch passiert ist. Und jetzt während der Corona-Zeit sah seine Realität so aus, dass er jeden Tag von 8 Uhr bis 20 Uhr oder bis 19 Uhr von einem Meeting im nächsten war. Und er hat beschrieben, dass es sehr effizient ist. Also es gibt eigentlich nur noch Arbeiten an Projekten. Und jetzt sollen die wieder zurück ins Büro. Und er sagt, er weiß gar nicht, wie er jetzt diesen Workload, den er gerade hat, im Büro abarbeiten können. Weil er hat einmal diese 1-2 Stunden am Tag, die er wieder verliert durch das Commuten. Und dann die ganzen Unterbrechungen, die man im Büro hat, die ja auch was Positives haben, also auch was Soziales, Kreativitätsförderndes. Aber er hat in dem Moment wirklich so eine, habe ich ihm auch angemerkt, richtig so eine Angst davor gehabt, ey, wie kann ich jetzt dieses Effizienzlevel, was wir gerade haben, aufrechterhalten in einem Umfeld, in dem ich jede Stunde oder jede halbe Stunde rausgerissen werde und gar nicht wirklich in die Konzentration komme. Das fand ich schon krass, den Gedanken.
Ja, ich meine, das ist ja auch genau eine Frage, die sich auch zeigen wird, ne? Also inwieweit sich das Arbeiten dann dadurch wieder verändern wird oder ob bleibt das jetzt so oder, ja, weil ich glaube, dieses Gefühl, man hat irgendwie Meeting nach Meeting und irgendwie kommt man so, ballert das halt so durch und irgendwann ist der Tag vorbei und zwischendurch macht man noch Slack und E-Mails und so.
Ja,
inwieweit sich sozusagen die Anzahl der Meetings reduziert, weil man sich wieder mehr sieht. Also das weiß ich auch noch nicht genau, aber ich habe so, das ist ja auch jetzt also zu uns ja auch, war es ja eine besondere Situation. Also ich meine, bei mir ist ja sehr, sehr viel Zeit auch quasi ins Krisenmanagement geflossen, weil es ja regelmäßig neue Sachen zu entscheiden gab. Ne? Also schicken wir Leute jetzt nach Hause, was heißt das? Wie sieht das jetzt mit der Kommunikation aus? Was machen wir jetzt mit Kurzarbeit? Verlängern wir die? Ne? Wie viele FTEs haben wir überhaupt auf Kurzarbeit?
Ja.
Das heißt, es war ja die ganze Zeit so ein Troubleshooting-Modus, wo man die ganze Zeit sich immer wieder mit vielen Stakeholdern abstimmen muss. Dass wenn, sag ich mal, so diese Flanke ein bisschen ruhiger läuft, ne, dann fallen ja schon mal ein Großteil der Meetings auch weg, die jetzt sagen wir, regelmäßig ad hoc stattgefunden haben.
Ja.
Und ich hoffe eigentlich dadurch, dass es wieder ein Stück ruhiger wird, weil ich nicht die ganze Zeit reagieren muss, sondern eher agieren kann und mir selber quasi meine Termine setze. Und ja, und das für die anderen oder für den beschriebenen Kollegen wird's auch einfach, muss man es mal auf sich zukommen lassen, glaube ich, wie sich das dann darstellt. Aber die Frage ist ja auch immer, ob das dieses reine Abarbeiten und so, ob das am Ende auch immer so zielführend ist. Weil klar, du schaffst das einen hohen Output, aber die Frage ist immer, also tust du das Richtige in dem Moment?
Mhm.
Und vielleicht ist es ja so, dass man, wenn man sich mehr sieht, mehr direkt kommuniziert, dass man dann vielleicht bestimmte Dinge erübrigen sich dann. Man muss nicht immer den Slide bauen oder die Präsentation oder das Excel-Sheet, man kann sich vielleicht Sachen auch wieder mehr mal über den Gang informeller zurufen und hat vielleicht gleiche Ergebnisse.
Yes.
Also das muss ich einfach zeigen. Ja, aber ich glaube, das Phänomen, was du beschrieben hast, das ist, glaube ich, das haben wir alle erlebt, dass irgendwie es so verdichtet war. Und ja, wo lag das jetzt an den besonderen Umständen oder daran, dass Leute im Homeoffice sitzen? Wir werden das herausfinden.
Das werden wir, ja. Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Lass uns mal vorstellen, dass jetzt nach dem Sommer eine dritte Welle bleibt aus, was wir alle hoffen. Und ihr sagt im August oder im September, hey, wir können wirklich alle wieder ins Büro und es gibt auch nicht so eine strenge Aufteilung mit Abstand halten und Maske tragen und sowas. Was ist das, worauf du dich gerade am meisten freust in so einer neuen Normalität? Was ist das, was du am meisten vermisst als Person, als Mensch?
Ja, das ist wirklich das Gefühl zu haben, wieder Teil eines größeren Ganzen zu sein und Menschen einfach im Büro zu erleben und auch zu sehen, wie die Spaß haben, sich zum Mittagessen draußen treffen und losgehen und reinkommen und irgendwie einfach so, dass das Leben wieder vibriert. Ja, weil ich finde halt, dass es halt zur Zeit, klar, man hat so seine Stakeholder, die man regelmäßig sieht, aber es ist ja irgendwo auch ziemlich monoton in dem, was wir gerade tun. Und selbst aktuell, wenn man ins Büro fährt, fährt man ins Büro. So, ich sitze dann auch meistens da alleine im Büro, vielleicht trifft man nochmal ein, zwei Kollegen, aber viel mehr ist da ja auch nicht los. Und dann hängt auch jeder in den Calls drin, das heißt, es ist auch schwierig, da irgendwie gemeinsam Mittagessen zu gehen, dann muss man auch erstmal was finden, was offen ist und so weiter. So, dann lässt man sich dann doch wieder was von Lieferando liefern. Und das ist halt, da einfach mehr Normalität, auch einfach auch mal wieder andere Stakeholder zum Mittagessen treffen, ne? Also Netzwerken, mal rausgehen, das ist ja auch was eigentlich seit anderthalb Jahren quasi nicht existent ist, dass man sich mal mit jemandem trifft oder auch abends mal sagt, hey, wir wollen noch spontan ein Bier trinken gehen. Das sind einfach diese ganzen Sachen, die einfach auf der Strecke geblieben sind. Und wir mussten ja alle jetzt funktionieren und so und da jetzt mal wieder ein bisschen mehr weniger funktionieren, ein bisschen mehr leben. Also ich glaube, das ist das, was, also im beruflichen Kontext, und das ist das, was ich mich eigentlich am meisten freue.
Was ich bei mir gerade feststelle, ist, dass ich viele Dinge, die ich selbstverständlich gesehen habe, die dann nicht mehr da waren, nicht mehr existiert haben und jetzt so nach und nach wieder kommen, dass ich die einfach ganz anders wertschätze. Und das ist so eine schöne Perspektive, die ich für mich gerade gewonnen habe. So Kleinigkeiten wie sich zum Mittagessen treffen mit jemandem oder jetzt waren wir am Wochenende mit Freunden zum ersten Mal wieder draußen tanzen mit einem DJ und direkt an der Spree. Und das ist einfach was, was ich einfach so genossen habe. Ich habe einfach so jeden zweiten Moment dran gedacht, wow, das konnten wir anderthalb Jahre nicht. Das war einfach nicht möglich. Und ja, ich freue mich auch sehr, sehr darauf, noch mehr mit unserem Team zu machen, auch wieder mit Unternehmen enger zusammenzuarbeiten, auch vor Ort zu sein. Habe jetzt den ersten Workshop wieder jetzt im August, wo ich dann zwei Tage mit einem Team vor Ort arbeite und hoffe sehr, dass da nichts zwischenkommt und freue mich da sehr drauf. Also echt eine spannende Zeit.
Ja, absolut. Und ich meine, das ist ja auch, wie du sagst, das ist ja, ich meine, in jeder Krise oder in jeder sozusagen lebensverändernden Situation liegt ja immer wieder auch Potenzial. Und ich meine, man hat ja eh keine andere Möglichkeit, wir müssen ja damit umgehen. Und ich meine, genauso wie wir jetzt das angenommen haben und damit umgegangen sind, so werden wir uns ja auch mit der neuen Situation umgehen. Und auch daraus werden wieder neue Dinge entstehen. Und sei es halt neue Arbeitsweisen, neue Beratungsangebote, neue Lebenseinstellungen. Also das wird sich ja alles zeigen. Und ich meine, wenn man sich sozusagen die Entstehungsgeschichte oder Evolution des Menschen anguckt, dann ich meine, der Mensch ist ja einfach unfassbar gut darin, sich immer wieder an ändernde Umgebungen halt anzupassen. Ne? Und ich meine, wir wissen ja heute auch, weil heute kann sich keiner mehr vorstellen, ohne iPhone und irgendwie und so weiter oder Smartphones zu leben. Und was ich vorhin ja auch meinte, ne? was wäre diese Krise gewesen, wenn wir vor 15 Jahren da reingelaufen wären? Ne? Also wenn der Virus sich damals schon verbreitet hätte, das hätte ja unfassbare Auswirkungen gehabt auf, ich weiß noch nicht, ob es dann so durchgezogen worden wäre mit den, dass wir alle ins Homeoffice und so, weil es wäre ja de facto eigentlich nicht gegangen in den meisten Fällen. Ja. Und von daher können wir eigentlich froh sein, dass es jetzt passiert ist. Und ich glaube, also die Menschheit war sozusagen noch nie besser darauf vorbereitet, damit mit so einem Virus umzugehen wie jetzt. Und von daher werden daraus auch wieder neue Dinge entstehen und es ist meine viel Schreckliches passiert, es ist viel kaputt gegangen, viel unfassbar viel Leid ist passiert, ne? Weil ich meine, uns ging es ja hier mit Kurzarbeitergeld und so sehr gut, aber wenn man die Bilder aus Indien sieht, oder auch Brasilien, also es ist ja schon auch unfassbar, was, ne, was da alles kaputt gegangen ist und wie viele Leute hungern, weil sie einfach kein Einkommen mehr haben und so und aber ne, es ist, daraus entstehen auch wieder neue Dinge und wie gesagt, wir können es ja nur annehmen, wir müssen weitergehen und deswegen ist ja auch, wenn man die kleinen Dinge wieder mehr wertschätzt, dann ist das auch schon mal viel wert.
Ja, sehr, sehr schönes Abschlusswort. ich finde es so schön auch zu sehen, dass Urban Sports Club vor der Pandemie wirklich so ein On-Site, also so ein Angebot war für physische Locations, dann während der Pandemie komplett auf online gegangen ist und jetzt ja auch ein hybrides Angebot hat oder auch gerade mitentwickelt. Und da habt ihr auch sehr, sehr viel gelernt und auch ja, Dinge rausgewonnen, die euch jetzt in den nächsten Jahren wahrscheinlich sehr helfen werden, auch bei der Internationalisierung.
Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht, also das war ja genau der Punkt. Es ging immer so dieses Online-Angebot, Hybrid, waren wir mal so im Gespräch und naja, machen wir mal, wenn wir Zeit haben. Es wäre wahrscheinlich nie gekommen oder längst nicht so schnell gekommen. Und dann immer musste man machen und dann war das
immer so auf der Innovationsliste, ne? Immer
genau.
Im Backlog wieder, ja.
Genau, immer auf dem Backburner und dann auf einmal war das dann nach 3 Wochen live. Ne? Und dann, wenn halt die ganze Firma will und auch alle an einem Strang ziehen, dann auf einmal ist halt ganz, ganz viel möglich, was davor halt immer zwischen den Stühlen so versackt ist.
Ja.
Ja, und deswegen, also, das heißt ja auch immer so schön, never waste a good crisis. Und hat uns, also was Produktinnovation angeht, hat uns das auf jeden Fall nach vorne gebracht.
Ja.
Und wie du sagst, deswegen, und jetzt auch mit dem Funding und so weiter, steht uns ja da auch eine, denke ich, eine sehr erwartungsreiche und schöne Zukunft bevor. Jetzt müssen wir halt wirklich nur hoffen, dass das jetzt auch stabil bleibt, dass keine vierte Welle kommt oder wenn nur klein und dass wir jetzt auch mal alle ein bisschen von den Inzidenzwerten wegkommen und uns, sag ich mal, wieder normalisieren. Und dass das mit dem Impfen jetzt dann auch funktioniert und dass das dann wirklich am Ende nur noch sozusagen eine Erkältung ist, die man mal bekommt, aber oder hoffentlich nicht, aber wenn sie dann, dass es dann auch nicht so schlimm ist und dass es dann halt einfach sich einreiht in den normalen Kanon an kleinen Krankheiten, die man halt im Laufe seines Lebens mal hat, aber nicht mehr diese massive Auswirkung auf weite Teile der Gesellschaft oder der Welt.
Ja. Wir haben eben darüber gesprochen, dass eine große Herausforderung für Unternehmen gerade ist, in Verbindung zu bleiben. Gleichzeitig habe ich aber auch, das habe ich bei euch jetzt auch rausgehört und bei vielen Unternehmen erlebt, dass es auch verbindet. Also wir als Team, wir als Unternehmen haben diese schwere Zeit gemeinsam gemeistert. Ja, wir haben innerhalb von 3 Wochen, wie du es eben beschrieben hast, eine neue Lösung entwickelt und wir haben das hingekommen. Und ich glaube, dass das auch sehr, sehr viele Teams enger zusammenschweißt und verbindet.
Naja, klar, das ist... Das ist ja immer so, wenn man das Tal durchschritten hat, dann kann man natürlich immer gemeinsam auch zurückblicken, ne? Und dann weißt du noch damals und so. Klar, das ist auf jeden Fall auch immer ein positives Element davon.
Ja, und das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die wir unseren Kindern erzählen werden, wenn sie dann in ein paar Jahren danach fragen. Felix, danke dir für deine Zeit. Gibt es noch was, was dir auf dem Herzen liegt, irgendwas, was du gern teilen möchtest?
So konkret nicht. Wir haben ja über viele, viele Bereiche gesprochen und ich glaube, ich sehe es halt auch so. Also mein grundsätzliches Credo lautet immer, es gibt keine Fehler, nur neue Informationen. Und das würde ich, glaube ich, für alles, was man jetzt in diesem, ja, Post-Corona-Setup irgendwie hat, ne, dass ich auch eigentlich allen Kollegen, die hier zuhören oder allen Unternehmensmenschen einfach nur sage, ne, lasst uns experimentieren, lasst uns austauschen darüber, was funktioniert. Vieles von dem, was immer erstmal super klasse klingt und sozusagen gutes Employer Branding oder Marketing ist, muss man natürlich auch mal sehen, welche Effekte hat das auf der anderen Seite. Und das ist halt das, was manchmal mir so ein bisschen fehlt in den Diskussionen, dass man immer neue Trends ausruft, ohne irgendwie zu beleuchten, welche Side Effects das hat. Und da bin ich einfach gespannt, wie sich das, also wie auch Firmen, die zum Beispiel komplett sagen, remote, egal wo, also weiß nicht, Slack oder Spotify oder so, die das ja auch sehr prominent vor sich hertragen. Bin ich mal sehr gespannt, wo die in 12 oder 18, 24 Monaten stehen und ob die das immer noch so machen oder ob das jetzt einfach ein Marketing-Schrei war, den man dann so Stück für Stück wieder einkassiert oder ob es die Lösung ist für viele Themen. Also ich weiß es ja auch nicht, ne? Also wir haben uns für einen anderen Weg jetzt erstmal entschieden, aus den besagten Gründen und das wird einfach spannend sein zu sehen, welche Philosophie sich da am Ende durchsetzt. Ich meine, es wird nicht die eine geben, aber ich glaube, es wird schon sich so ein Hauptweg irgendwann rauskristallisieren, ja, und da bin ich einfach sehr gespannt, wie das aussieht. Und ich glaube, das ist halt was, wo wir alle jetzt auch ein Stück weit sozusagen Zukunft schreiben können, wie die neue Arbeitswelt aussieht. Aber wie gesagt, ich glaube halt immer nicht an Schwarz und Weiß, sondern die Wahrheit liegt meistens in der Mitte, wie es so schön heißt. Und das sehe ich eigentlich bei allen Themen so. Und das ist gerade speziell bei den Workplace Policies, wird das auch so sein. Also das glaube ich, es wird sich nie das eine Extrem durchsetzen, sondern es wird immer irgendwie so ein Mittelmaß geben, weil man halt alle Interessensbereiche und alle Blickwinkel muss man irgendwie zusammenführen. Und wie gesagt, eine Spannende wird sein, was die Mitarbeiter am Ende machen. Weil man kann immer diskutieren, ob 2 oder 3 Tage, wenn alle von selber 4 Tage kommen, was sie irgendwie genießen und man sich irgendwie darauf einigt, und Freitag macht, irgendwie starten alle irgendwie früh ins Wochenende, wollen keinen Commute mehr haben. Dann ist das ja eine Aussage oder es ist halt dieser Besonderstag oder so. Und da glaube ich, geht es weniger um Verbote oder um konkrete Vorgaben, sondern es geht einfach darum, was am Ende wirklich gelebte Praxis ist. Und da bin ich einfach sehr gespannt, was sich so in den Firmen rauskristallisieren wird.
Wenn du Lust hast, mit Felix in Kontakt zu treten, findest du ihn auf LinkedIn unter Felix Berghöfer. Mehr Informationen zu dem Unternehmen unter urbansportsclub.com ohne Bindestrich und Leerzeichen. Wenn du Lust hast, jetzt gleich am Thema dran zu bleiben, hör doch mal in die Folge 16, die Illusion der Kontrolle rein, in der ich über Veränderungen spreche. Und solltest du Lust haben, meinen Podcast zu unterstützen, hinterlass gerne bei Apple Podcasts eine kleine Rezension oder teil diese Folge mit jemandem, für den sie spannend sein könnte. Ganz liebe Grüße aus meinem Urlaub von La Gomera. Adios!